Auf einen herzlichen
Diese Konferenz
Guten Tag.
wird nun aufgezeichnet.
So, ich sehe, die Sitzung wird aufgezeichnet. Die Ministerin ist mit in der Schalte. Einige Kolleginnen und Kollegen kann ich noch nicht sehen, aber die meisten schon. Sage also nochmals einen herzlichen Gruß und eröffne die 25. öffentliche Sitzung am heutigen 28. Juni per Videokonferenz. Ich darf ganz herzlich alle Mitglieder unseres Ausschusses begrüßen. Ein herzlicher Gruß geht an die Vertreter der Landesregierung, in dem Fall an unsere Ministerin, Frau Daniela Schmidt, die ich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich begrüßen darf, und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier unserer Videokonferenz. Ich darf fragen, ob es gegen die Form und Frist der heutigen Einladung Einwände gibt. Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann gab es im Vorfeld, in den letzten Minuten, schon einige Anmerkungen hier zu unserer Tagesordnung. Der Tagesordnungspunkt 1 wird auf Antrag der Antragsteller der Fraktion der Freien Wähler, sprich durch den Kollegen Schwab, verschoben auf die nächste Sitzung bzw. übernächste Sitzung, wenn dann entsprechend weitere Erkenntnisse vorliegen. Der Tagesordnungspunkt 3, Woche der Artenvielfalt, ist mit Blick auf die gestrige Veranstaltung, wird schriftlich angeboten zu beantworten. Und die CDU-Fraktion bietet an, auch mit Blick auf die Berichterstattung schon in der vergangenen, nein, in dieser Woche, in puncto Tagesordnungspunkt 4, Handlungsleitfaden für Saatkrähen, und auch die Ampelentscheidung bei der pauschalen Umsatzsteuer, beide Punkte schriftlich zu beantworten. Somit verbleiben dann die Tagesordnungspunkte 2, 4, 6 und 7. Entschuldigung, 2, 6 und 7, die verbleiben, die wir dann hier noch zur Aussprache bringen würden. Wünscht dazu jemand das Wort? Das ist erkennbar. Doch, der Kollege Stein, bitte.
Herr Vorsitzender, wir könnten tatsächlich auch als SPD-Fraktion anbieten, den Top 6, die Taskforce Bodenordnung im Ahrtal, auch zur schriftlichen Beantwortung vorzuschlagen.
Gut, dann nehmen wir auch das als schriftliche Beantwortung an. Und dann bleiben noch zwei Tagesordnungspunkte übrig. Und zwar ist das zum einen, sind das quasi die aktuellsten Dinge, nämlich die dramatischen Frostschäden an Weinreben. Dann wäre es der Hand, dann wäre es als nächstes die ASP. Ja, das wären die aktuellen Punkte, die wir dann hätten und sozusagen ganz aktuell zu beiden Punkten bitte berichtet wird. Damit darf ich die Tagesordnung so feststellen und rufe dann auf den neuen Tagesordnungspunkt 1. Das ist in unserer Liste der Top 2, die dramatischen Frostschäden an Weinreben und Obstbäumen. Ein Antrag nach § 76 Absatz 2 der Fraktion der AfD. Jetzt schaue ich gerade, war mal den Kollegen, ob Antrag, Herr Kollege Schönborn, ist Antragsbegründung gewünscht?
Ja, Herr Vorsitzender, ich kurz. Vielen Dank.
Darf
ja,
ich das Wort geben? Bitte schön, Herr Schönbaum.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zuerst mal guten Morgen zusammen. Herr Vorsitzender, Frau Ministerin Schmidt, meine Damen und Herren, jetzt haben wir Sommer. Die letzten Tage wunderschönes Wetter bei hochsommerlichen Temperaturen und die AfD will über Frostschäden sprechen. Das müssen wir aber, und da sollten wir dringend drüber sprechen, denn Nachtfröste hatten in den rheinland-pfälzischen Regionen Ende April für ganz dramatische Schäden an Weinreben und Obstbäumen gesorgt. Die Auswirkungen dieser Frostschäden auf die betroffenen Obstbauern und Winzer sind halt eben immer noch aktuell. Es gab auch hier regional große Unterschiede. Im Weinbau ist davon auszugehen, dass es da erhebliche Einbußen bei der Erntemenge gibt. Bei den Obstbauern wird teilweise von Totalschäden, von Totalausfällen berichtet. Und zu dem Zeitpunkt, als wir den Antrag gestellt haben, konnte eben der tatsächliche Ernteausfall noch nicht exakt bestimmt werden. dazu war es schlichtweg einfach noch zu früh. Und wir hoffen, dass wir bei der Beurteilung inzwischen etwas weiter sind und bitten um Berichterstattung und Einordnung sowie um Einschätzung zum Ausmaß der ausbleibenden Ernte. Und darüber hinaus möchten wir gerne erfahren, welche wirtschaftlichen Schäden durch die Frostereignisse entstanden sind und welche Auswirkungen auf Betriebe und Verbraucherweise hier erwartet werden. Für uns als AfD ist es natürlich auch von Bedeutung, Kenntnis darüber zu erhalten, ob und wie die Landesregierung betroffenen Winzern und Obstbauern geholfen hat. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schönborn. Und bevor ich der Ministerin das Wort gebe, darf ich noch den Herrn Gehring ganz herzlich begrüßen, der Sie zumindest laut Papier hier auch begleitet. Und zum Tagesordnungspunkt 2 sind aus dem Fachbereich da der Herr Baumgartner und der Herr Dr. Weiser, die ich auch ganz herzlich begrüßen darf, da ich vermute, dass Sie im Background sitzen und ich Sie nicht hier sehen kann. Aber fürs Protokoll seien die beiden Herren auch ausdrücklich erwähnt. Und Frau Ministerin, dann darf ich vielleicht das auch ein bisschen noch ergänzen, wenn der Kollege das erlaubt, dass Sie vielleicht noch einen Schlenker machen in die Richtung, wie sieht es aus mit entsprechenden Schäden durch Pilzkrankheiten, durch Oidium und Peronospora. Da ich ja auch selber noch Winzer bin, sind auch das Dinge, die uns ja gerade in der heutigen Situation unheimliche Probleme machen bis zum heutigen Tag. Da sind wir wieder dann brandaktuell schon durch die Gegebenheiten, die wir in diesem Jahr bei den ganzen Wetterkapriolen haben. Zuerst halt der Frost und jetzt noch durch die ganzen Witterungsbedingungen, die enormen Schäden, vor allen Dingen auch durch pilzliche Krankheitserreger. Frau Ministerin, herzlich willkommen und ich darf Ihnen das Wort geben und ergänzend gerne den Kolleginnen und Kollegen, die dann dabei sind.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe auch die Kollegen seitens des Landwirtschaftsministeriums eben noch mal kurz eingeblendet und freue mich jetzt zu dem Punkt berichten zu dürfen. In der Tat war in diesem Frühjahr der Obst- und Weinbau in Rheinland-Pfalz gleich mehrmals von extremen Wetterereignissen betroffen. Dies waren wiederholte Hagelschauer im nördlichen und westlichen Rheinland-Pfalz, die Frostnächte vom 21. bis 23. April, die anhaltenden Niederschläge, auch die eben angesprochenen hohe Feuchtigkeit und nicht zuletzt das große Starkregenereignis an Pfingsten im Saarland und eben in den angrenzenden Gebieten in Rheinland-Pfalz. Die Frostnächte haben, abgesehen von der Pfalz, in ganz Rheinland-Pfalz erhebliche Schäden verursacht. Aber in kürzester Zeit hatten wir dank unserer DLR ein entsprechendes Lagebild. Zudem hat sich Staatssekretär Becht auf meinen Wunsch hin in mehreren vor Ort Terminen aus erster Hand informieren lassen und mit betroffenen Landwirtinnen und Landwirten ausgetauscht. Zur Betroffenheit. Im Obstbau sind ca. 3.700 Hektar betroffen. Die Ertragsausfälle schwanken regional zwischen 20% und 100%. Und insgesamt ergibt sich eine Schadenshöhe von schätzungsweise 20 bis 30 Millionen Euro. Eine genauere Zahl liegt erst nach den Erntemeldungen im Herbst vor. Für den Weinbau ergab sich folgendes Bild. In Rheinhessen gab es erhebliche Schäden im Bereich Sprendlingen, Bingen und auch an der Rheinfront zwischen Worms und Nierstein. Zudem sind die Weinberge an der Saar, Ruwer und Obermosel sowie in nahezu allen Seitentälern der Mosel stark geschädigt worden. Die Schadenshöhe zu beziffern ist aktuell noch schwierig, da die Nebenaugen überwiegend ausgetrieben sind und es so noch zu einer wohl reduzierten Ernte kommen kann. Auch für den Weinbau bleibt die Erntemeldung abzuwarten und den tatsächlich entstandenen Schaden dann eben genauer beziffern zu können. Die geringere Ernte im Obstbau wird zu einer Unterversorgung mit regionalen Produkten führen, die dann durch den Zukauf aus anderen Regionen Deutschlands, beispielsweise Bodensee oder auch das Alte Land und natürlich auch das Ausland durch den Handel zu ersetzen sind. Nach den teilweise erheblichen Preissteigerungen für diese Produktkategorien in den vergangenen 2 Jahren lassen sich aktuell nur geringere Preisanstiege für die Konsumenten erkennen. Auch beim Weinbau wird die Ernte in verschiedenen Regionen geringer ausfallen. Nachdem in den letzten Jahren der Preis für Fasswein wegen Überkapazitäten unter Druck geraten ist, erwarten wir in diesem Jahr eine Erholung der Erzeugerpreise. Für die Konsumenten erwarten wir in der Breite, wenn überhaupt, nur geringe Auswirkungen auf den Preis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Häufigkeit und das Ausmaß extremer Wetterereignisse haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Aufgrund des globalen Klimawandels ist von einem weiter steigenden Schadenspotenzial durch Extremwetterlagen auszugehen. Im Weinbau macht der immer frühere Austrieb der Reben diese besonders anfällig für Schäden durch Spätfröste im Frühjahr. Ernteversicherungen minimieren das betriebliche Risiko und sind im Schadensfall ein ganz wichtiges Element zur Stabilisierung der Einkommen der Weinbaubetriebe. Zur eigenverantwortlichen betrieblichen Risikovorsorge sind inzwischen rund 40% der Weinbauflächen gegen Frost und Hagel versichert, was den wirtschaftlichen Schaden bei Extremwetterereignissen für die Betriebe abmildert. Rheinland-Pfalz fördert die Ernteversicherungen im Weinsektor durch EU-Mittel des Sektorprogramms Wein werden Prämien für mehr Gefahrenversicherungen entsprechend bezuschusst. Eine Förderung von Versicherungen beim Obst- und im Acker- und Grünlandbereich wurde in der Vergangenheit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern bei der Planung der Förderprogramme diskutiert, letztendlich aber zurückgestellt für die kommende EU-Förderperiode, da dies Einschnitte bei anderen wichtigen Förderprogrammen bedeutet hätte. Allerdings fördern wir Präventionsmaßnahmen wie beispielsweise Hagelschutznetze und auch Frostschutzberegnungsanlagen. Ich will abschließend nochmal festhalten, unmittelbar nachdem der Schaden eingetreten ist, haben wir uns für eine einfache und unbürokratische Entlastung durch die Finanzverwaltung sowie bei der landwirtschaftlichen Rentenbank für die Ausweitung der Darlehensprogramme für frostgeschädigte Betriebe eingesetzt. Und sehr geehrter Herr Vorsitzender, auch nochmal auf Ihre explizite Nachfrage. In der Tat haben wir durch diese extrem häufigen Niederschläge und die hohe Feuchtigkeit auch entsprechende Schadensereignisse, auch mit Pilzbefall. Dazu wird gleich noch Herr Baumgarten ausführen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich darf dann zunächst die Fragerunde speziell hier zu dieser Beantwortung eröffnen. Gibt es noch Rückfragen dazu? Das ist im Moment erkennbar nicht der Fall. Dann wäre ich dankbar, auch wenn es so nicht auf der Tagesordnung ja stand, wenn Sie noch ein paar Sätze eben zur pilzlichen Situation sagen können. Sie hatten das ja angeboten, dass der Baumgarten das macht. Und vielleicht auch noch ein Hinweis in dem Zusammenhang dazu. Wie sieht es denn aus, speziell in den Ökobetrieben, was Kaliumphosphonat-Zulassung entsprechend anbelangt? Und ich sehe, der Kollege Schwab hat noch eine Wortmeldung, die sehe ich gerade erst und darf ihm dann das Wort geben, bevor der Herr Baumgarten dann bitte antwortet. Bitte schön, Helge.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nur nachfragen, ob wir den Sprechvermerk bekommen können.
Ja, okay. Danke, ist registriert und Antwort kriegen wir dann gleich. Bitte schön, Herr Baumgarten.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Es ist ein wirklich schwieriges Jahr in 2024. Die Vegetation schreitet wahnsinnig voran durch die hohe Feuchtigkeit und auch die Temperaturschwankungen, die wir in den letzten Wochen hatten, haben dazu geführt, dass die Peronospora und das Oidium, die Mehltaupilze, sich extrem vermehren. Wir haben durch die erhöhten Beikräuter Infektionsdruck auch von unten, also das Mulchen in den Rebanlagen muss sehr zügig vonstatten gehen, damit eben halt auch der Infektionsdruck über Tröpfchen nicht von dem Beikraut auf die Reben insbesondere überspringt. Wir haben sehr feuchte Böden, dass auch die Befahrbarkeit, je nachdem, was für Böden es sind, wo es ist, wie die Begrünung dort stattfindet, erschwert. Wir haben insbesondere in frostgeschädigten Anlagen, die nicht komplett geschädigt sind und einen einheitlichen Aufwuchs zeigen, sondern eben halt mit Teilschädigungen. Da haben wir unterschiedliche Vegetationsstände, in dem die Reben teilweise schon durch die Blüte sind, teilweise eben halt durch die Beiaugenaustriebe erst in die Blüte gekommen sind. Das heißt, wir haben für die Wirtschaft draußen wirklich extreme Bedingungen und wie hoch jetzt konkret Schädigungen mit Mehltau- und Peronospora-Infektionen sind, das haben wir nicht erhoben, aber wir wissen darum, weil auch unsere Dienststellen mit ihren Rebschutzmitteilungen immer wieder darauf hinweisen, wie intensiv dieses Jahr Pflanzenschutz betrieben werden muss. Die Dienststellen unterstützen über die Rebschutzmitteilungen eben halt auch mit Prognosemodellen und eben Kombinationen von Pflanzenschutzmitteln sehr extrem unsere Wirtschaft, die das auch sehr gerne entgegennimmt und sich danach sehr gut richtet. Wir haben jetzt derzeit die Nachblütenspritzung, was sehr wichtig ist, dass dort sehr zielgenau der Pflanzenschutz betrieben wird, damit die jungen Gescheine entsprechend dann für die weitere Entwicklung geschützt sind. Es ist momentan durch die etwas trockenere Witterung, auch den leichten Wind, etwas besser geworden. Aber wir wissen ja, es kommt jetzt zum Wochenende wieder Unwetter. Es ist insgesamt auch sehr feucht in den Anlagen. Wir merken es ja auch persönlich, wenn wir uns draußen bewegen. Also von daher, da darf nicht nachgelassen werden, sondern da muss weiterhin nachgehalten sein in den Rebanlagen. Vielen Dank.
Können Sie noch einen Satz sagen zum Kaliumphosphonateinsatz in den Ökobetrieben?
Ja, da kann ich leider nichts zu sagen. Das ist ein Thema Kaliumphosphonat-Ökoweinbau im Umweltministerium. Wir würden aber, Frau Ministerin, es nachliefern können. Ist das?
Ja, natürlich. Das wär,
dann machen wir das so. Genau, gute Idee.
Herzlichen Dank und ich darf nochmal nachfragen, der Herr Schwab hatte gefragt.
Ja, machen wir gerne.
Auch gibt es weitere Fragen? Das ist erkennbar für mich nicht der Fall. Ich darf mich dann herzlich bedanken zu diesem Tagesordnungspunkt und darf ihn als erledigt erklären und rufe auf den zweiten Tagesordnungspunkt. Das ist dann der ehemalige Top 7. Das ist der Antrag zum Bericht ASP in Hessen, ein Antrag der CDU-Fraktion nach Paragraph 76. Wird da das Wort gewünscht? Jawohl, der Kollege Michael Ludwig möchte dazu zunächst einmal ausführen. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Es hat uns natürlich erstmal erschreckt, ASP in Hessen, direkt vor der Haustür, weit weg von den Gebieten, wo sie zuletzt festgestellt wurden. Auch wenn die Zahl der Landwirte, die im Schweinegeschäft tätig sind, geringer sind als 150 in Rheinland-Pfalz mittlerweile, so sind es doch 150 Existenzen, die durch diesen Vorgang zumindest mal in eine Bedrohungssituation gekommen sind. Die Fakten sind hinlänglich bekannt. Uns würde auch insbesondere noch interessieren, wie ist die Kommunikation mit dem Bundesland Hessen, mit den Landkreisen und auch mit den Landwirten direkt. Die Frage ist, die Hoffnung, die wir alle haben, ist, dass die Eindämmung auf jetzigem Niveau gelingt. Und die Frage, die man sich auch stellt, ist der Rhein noch eine Grenze bei dieser Krankheit oder sagt man auch, das spielt keine Rolle mehr. Vielleicht können Sie dazu ausführen, Frau Ministerin. Danke.
Ja, wir hatten dieses Thema, darf ich gerade sagen, natürlich auch am Mittwoch im Umweltausschuss und es gehört ja auch in das MKÜM. Und deshalb darf ich dazu auch die Frau Dr. Julia Blicke ganz herzlich begrüßen und auch die Frau Lydia Burkhardt, die uns auch im Umweltausschuss berichtet haben. Und das ist natürlich so ein gewichtiges und schwerwiegendes Thema, dass wir es selbstverständlich auch hier nochmal im Landwirtschaftsausschuss thematisieren wollen und müssen. Und ich gehe davon aus, Frau Ministerin, dass Sie das Wort wahrscheinlich auch an die beiden Damen da weitergeben werden. Aber bitte das Wort zunächst mal dann nach Mainz, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde das Wort in der Tat gleich an Frau Dr. Plicke aus dem Umweltministerium weiterreichen. Ich will nur sagen, wir haben ja nicht nur die Zuständigkeit für die Landwirtschaft und den Weinbau, sondern auch für den Verkehr. Und wir haben selbstverständlich unseren LBM, die regionalen Dienststellen, aber auch im Austausch mit der Autobahnmeisterei alle sensibilisiert für nochmal entsprechend die Schilder zu überprüfen, dass eben keine Abfälle auf den Rastanlagen, auf den Parkplätzen zurückgelassen werden. Das war ein Thema, was mir auch nochmal wichtig ist, weil wir wissen ja gerade, was die Übertragung betrifft, dass da hohe Gefahrenquellen bestehen. Und deswegen ist es gut, wenn man dann auch in der Zuständigkeit die Dinge so auch vorantreiben kann. Und würde jetzt gerne das Wort an Frau Dr. Plicke weiterreichen.
Ja, bitteschön, Frau Dr. Plicke.
Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut zu hören.
Ja, das sind Sie. Vielen Dank. Jawohl.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren. Im Landkreis Groß-Gerau ist erstmals in Hessen ein Wildschwein positiv auf afrikanische Schweinepest oder kurz ASP, wie wir sagen, getestet worden. Das Ergebnis wurde am Samstag, dem 15. Juni, dann auch vom Friedrich-Löffler-Institut, dem Nationalen Referenzlabor, bestätigt. Das Tier war südlich von Rüsselsheim und damit eben in unmittelbarer Nähe zur rheinland-pfälzischen Grenze krank erlegt worden. Die zuständigen Stellen in Hessen haben uns, also die zuständigen Stellen in Rheinland-Pfalz, noch am gleichen Tag informiert. Und wir stehen seitdem im permanenten Austausch. Also wir haben ganz regelmäßig Video- und Telefonkonferenzen. Wir hatten gestern eine und wir haben die nächste schon wieder heute. Entschuldigung. Ja, und seitdem laufen die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest in der gesamten Region. Hessen hat zwischenzeitlich 7 positive Wildschweine festgestellt. Das ist Stand heute. Davon eben ein krank erlegtes, das war dieser erste Fall, und 6 gefundene Kadaver. Und aufgrund dieses Verwesungsstadiums der Kadaver gehen die Experten von einem Einschleppungszeitraum des Virus von vor ungefähr 6 bis 8 Wochen aus. Um den Fundort dieses ersten positiven Wildschweins wurde dann in einem Radius von ca. 15 Kilometern eine sogenannte Restriktionszone oder nach EU-Recht infizierte Zone eingerichtet. Und in Rheinland-Pfalz sind von dieser infizierten Zone die Stadt Mainz und Teile vom Landkreis Mainz-Bingen betroffen. Die zuständigen Stellen bei uns im Land wurden ebenfalls am gleichen Tag noch über den Ausbruch informiert und auch wir arbeiten seitdem ganz eng zusammen. Die Kreisverwaltung Mainz-Bingen, also das ist die zuständige Stelle und eben im Augenblick ein Glück auch der einzig betroffene Landkreis, hat dann direkt eine Allgemeinverfügung mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen erlassen. Und hier wird unter anderem geregelt, dass das Verbringen von Hausschweinen, deren Haltung oder der Umgang mit tierischen Produkten jetzt eben nur noch eingeschränkt möglich ist. Wir haben allerdings das große Glück, dass in dieser betroffenen Region im Verhältnis nur sehr wenige Schweinehalter liegen, auch mit sehr wenigen Tieren. Also im Augenblick sind es nach Meldung der Kreisverwaltung ungefähr 8 Betriebe mit 300 Schweinen. Das ist ein größerer und 7 kleine Betriebe. Weiterhin wurde in der Allgemeinverfügung geregelt ein Jagdverbot für alle Wildtierarten innerhalb dieser infizierten Zone. Und Hintergrund ist, man möchte die Wildschweine jetzt nicht beunruhigen und damit nicht zu einer Versprengung von potenziell infizierten Tieren beitragen. Und aus dem gleichen Grund gilt jetzt hier auch bis auf Weiteres eine Leinenpflicht für Hunde. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile wird es derzeit keine Beschränkung bei der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen geben. Das ist ja in Hessen etwas anders momentan. Im Augenblick geht es jetzt darum, festzustellen, wie weit sich die ASP ausgebreitet hat, ob und wenn ja, welche weiteren Gebiete betroffen sind. Und daher werden seit dem letzten Wochenende auch in Rheinland-Pfalz Fallwildsuchen durchgeführt mit Hunden und mit Drohnen. Und die Hundeteams, das sind vom Land ausgebildete Kadaversuchhundeteams. bei den Suchen im südlichen Teil des Gebiets, die also jetzt schon durchgeführt worden sind, das war der Bereich Oppenheim, Nackenheim, wurden keine Wildschweinkadaver gefunden. Also wir haben bisher keine Kadaverfunde, was ja schon mal sehr positiv ist. Gefundene Kadaver würden durch ausgebildete Bergeteams aus dem Gelände geholt, beprobt und in der Kadaversammelstelle, die auch eingerichtet worden ist, deponiert und anschließend in der Tierkörperbeseitigungsanstalt unschädlich beseitigt werden. Um diese infizierte Zone herum wird das Monitoring auf ASP jetzt auch verstärkt, um auch hier festzustellen, ob das Gebiet noch seuchenfrei ist. Hier kann weiterhin gejagt werden, allerdings soll auch hier ruhig und mit Bedacht gejagt werden, damit es eben auch nicht zu einem Versprengen der Tiere kommt. Das heißt also keine Drückjagden und keine Bewegungsjagden. Im Rahmen der Seuchenprävention bereitet sich die Veterinärverwaltung seit vielen Jahren schon auf solche Seuchenfälle vor und hat auch ein Bündel an Maßnahmen geschnürt. Und Fachleute aus dem Ministerium haben unter anderem detaillierte Handlungsanweisungen erarbeitet für die Veterinärverwaltung und es finden regelmäßig Tierseuchenübungen statt mit Tierärzten und mit anderen Behörden, also auch mit dem Forst, mit der Landwirtschaft und so weiter. Das Land hat außerdem ASP-Seuchenbekämpfungsmaterial eingelagert, wie zum Beispiel festen Wildschutzzaun und auch einen mobilen Elektrozaun, der dann gestellt werden könnte, um auch Wanderbewegungen von Wildschweinen zu verhindern. Die Übertragung der ASP erfolgt vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Kadavern oder eben noch lebenden Tieren oder eben durch die Aufnahme von Speiseabfällen, durch Schweinefleischerzeugnisse oder indirekt über Fahrzeuge, Jagdausrüstung, landwirtschaftliche Geräte oder Kleidung ist das möglich, wenn da eben kontaminiertes Blut mit Virus dran haftet. Für Schweine, also für Haus- und für Wildschweine, verläuft die Infektion mit dem Virus fast immer tödlich. Für Menschen und für andere Haus- und Nutztiere ist die afrikanische Schweinepest glücklicherweise komplett ungefährlich und Fleisch stellt auch keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Unser oberstes Ziel ist jetzt, die Tierseuche auf ein möglichst kleines Gebiet einzudämmen und zu verhindern, dass sie sich auch in Hausschweinebestände ausbreitet. Ja, es gilt jetzt erstmal abzuwarten, was die Fallbildsuchen und die Untersuchungsergebnisse in den nächsten Wochen bei uns in Rheinland-Pfalz, aber natürlich auch in Hessen bringen. Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Blicke. Jetzt hatte der Kollege Ludwig ja noch ergänzende Fragen. Ich weiß nicht, können Sie da noch drauf eingehen? Sonst darf ich den Kollegen Ludwig bitten, die vielleicht noch mal so ein bisschen zu formulieren.
Ja, ich hatte mitgeschrieben. Ich hoffe, ich habe alles genau. Sie hatten ja nach der Kommunikation gefragt mit Hessen, mit dem innerhalb des Landes und auch mit der Kreisverwaltung. Also wie gesagt, wir stehen seit Mitteilung von dem 15. Juni stehen wir mit Hessen in engem Kontakt und haben alle paar Tage Videokonferenzen, aber tauschen uns natürlich auch auf dem kurzen Weg mal per Telefon aus. Wir haben im Land entsprechend genauso Videokonferenzen mit der Kreisverwaltung. Da hatten wir uns heute Morgen zum Beispiel schon wieder abgesprochen. Wir haben nachher eine Videokonferenz wieder mit Hessen. Da ist bei uns in der Regel auch dann immer die Kreisverwaltung dabei. Und aus dem Ministerium sind das auch verschiedene Stellen. Das ist einmal jetzt der Tierseuchenbereich, aus dem ich komme. Das ist der Bereich Jagd, das ist der Bereich Landesforsten. Wir haben die FAWF in Trippstadt mit einem Wildbiologen dabei. Also wir sind da recht breit aufgestellt, tauschen uns auch ganz eng aus und stimmen die Maßnahmen auch miteinander ab. Sowohl mit der Kreisverwaltung als auch dann wiederum mit Hessen. Wir gucken, was macht Hessen, dass wir auch hier ungefähr im Gleichklang uns bewegen, aber eben zum Beispiel außer dieser Ernteverbote, da haben wir uns dann anders entschieden. Und Sie hatten noch gefragt, ob der Rhein eine Grenze darstellt. Jein. Also der Rhein ist natürlich schon eine kleine Barriere, aber wir wissen auch, und das wissen wir auch schon damals von der klassischen Schweinepest, dass Wildschweine schwimmen sehr gut und Wildschweine, ganze Rotten können den Rhein durchqueren. Wir hatten jetzt vielleicht ein bisschen Glück, dadurch, dass ja seit Monaten das Wasser sehr hoch gestanden hat, damit auch die Rheinauen, also die gerade da vor Oppenheim liegen, diese beiden Inseln, die waren überflutet, die standen also komplett unter Wasser. Wir gehen davon aus, dass zu der Zeit keine Wildschweine dort waren, das heißt, die haben sich alle auf dem Festland befunden. Wir wissen aber auch, das ist jetzt mit Drohnen schon abgesucht worden, dass es zu einer Rück- oder Wiederbesiedlung der Auen zum einen gekommen ist, da sind schon wieder Schweine drauf Und wir haben auch gesehen in diesen Gebieten um Oppenheim herum, dass da gebrochen worden ist auf dem Boden. Also auch da kommen die Schweine zurück, obwohl wir keine Kadaver gefunden haben, glücklicherweise. Wir wissen, die Schweine, wir müssen es im Grunde als ein Gebiet und auch eine Einheit betrachten mit Hessen. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir die Maßnahmen, wenn wir jetzt auch sagen, irgendwann wird das Jagdverbot aufgehoben, wenn wir die Situation uns angeschaut haben und wissen, was jetzt los ist und der Bestand soll weiter reduziert werden, dass wir dann nicht einen Sog erzeugen, indem wir auf unserer Seite jagen, die Habitate frei werden und möglicherweise Schweine aus Hessen nachkommen. Das ist ja das, was wir auf keinen Fall wollen. Also das wären abgestimmte Maßnahmen, die dann auch mit Hessen abgesprochen werden, dass wenn auf beiden Seiten entsprechend vorgegangen wird. Also von daher, der Rhein, nein, ist keine Grenze. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, durch das Hochwasser in den letzten Wochen ein bisschen Glück gehabt, dass wenig Austausch stattgefunden hat. Aber die Rückbesiedlung, ja, die ist da. Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen alle beantwortet.
Jawohl, Daumen hoch, Frau Dr. Blicke, herzlichen Dank. Und der Kollege Marco Weber hat sich gemeldet. Bitte schön, Marco.
Der Kollege Schwab war vorher, der meldet sich.
Er war vorher, das habe ich gesehen. Dann darf ich ihm natürlich das Wort geben und die Gelegenheit nutzen, dann, da das gerade auch offiziell nochmal kam, dem neuen Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Rheinland-Pfälzischen Landtag ganz herzlich zu seiner Wahl zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, lieber Helge. Du hast ja, das
vielen,
Wort.
Vielen herzlichen Dank. Ist dann ab 16. soweit. Vielen Dank dafür. Meine Frage zur ASP nochmal, gibt es Pläne der Zusammenarbeit mit Bundesforsten und Bundeswehr seitens des Landes? Denn ich weiß aus meiner früheren Tätigkeit, dass da die Bundeswehr auch sehr rührig ist, auch was die Vorbereitungen angeht und die dementsprechenden Maßnahmen, was dementsprechende, ja, einen ganzen Maßnahmenkatalog angeht, wie man damit umgehen könnte. Gerade die Rückfrage, ob es da bereits eine Zusammenarbeit gibt. Dankeschön.
Und ich würde die gerne zusammenpacken mit den Fragen vom Kollegen Marco Weber. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Auch nochmal Glückwunsch an Kollege Schwab. Ich habe zuerst eine Anmerkung. Schweinepest ist immer ein, sag ich mal, berechtigtes Aufregerthema innerhalb der Landwirtschaft, weil es ja sehr, sehr starke Konsequenzen gerade für die schweinehaltenden Betriebe hat. Und ich bin auch dankbar, dass das hier im Ausschuss direkt auch mit behandelt wird. Dass gerade dieser punktuelle Einschlag in Hessen ja dann auch zeigt, dass es nicht durch im Prinzip Tierlaufstrecken, sondern durch einen punktuellen Eintrag mit einem rumänischen Virus, der in Rumänien nachgewiesen wurde. Bin auch dankbar, dass in der Vergangenheit diese runden Tische in den Landkreisen dazu geführt haben, runde Tische ASP, runde Tische Wildschweine, dass Katastrophenschutz, Feuerwehren und diese Dinge ja dann auch im Austausch sich in den Landkreisen dann auch darauf einstellen konnten, beziehungsweise jetzt mit der Stadt Mainz eine große Herausforderung sich darstellt. Und ich glaube auch, Wasser ist kein Hindernis der Wildschweine. Es ist keine natürliche Grenze im Prinzip, dass wir uns hier in Rheinland-Pfalz davon abschotten können, beziehungsweise uns sicher sein können, dass die Schweinepest sich vielleicht oder hoffentlich nicht hier bei uns weiter ausbreitet. Aber Gewissheit haben wir nicht. Was meine Frage anbelangt, ist halt einmal dieses Jagdverbot, beziehungsweise wie man nochmal auch mit dem Landesjagdverband und beziehungsweise auch mit den Kreisjagdverbänden gerade vor Ort im Gespräch ist, welche Kommunikationsebene da laufen. Weil es sind ja letztendlich die Jäger, die dafür sorgen und auch gerade die mit einer der zentralen Koordinatoren sind, die uns vor dieser Pest mit schützen können. Erste Frage, zweite Frage nochmal, auch nochmal Dank an die Ministerin, gerade was Parkplätze an Autobahnen und Bundesstraßen anbelangt, dass da nochmal große Aufmerksamkeit herrscht, ja, gerade jetzt bei diesen Temperaturen, dass halt auch dann Mülleimer und solche Dinge dann auch nochmal intensiver im Blickwinkel stehen und da nochmal die Initiative der Ministerin ans LBM und alle, die da beteiligt sind, da nochmal ein stärkeres Auge drauf zu werfen. Ich glaube, das ist notwendig, aber auch gut, dass nochmal da initiativ vorgegangen wurde. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Weber. Und bevor ich der Frau Dr. Blicke das Wort gebe, die Bitte vom Kollegen Schwab um den Sprechvermerk. Ich gebe das mal so an Sie weiter. Ich hoffe, dass Sie uns den zur Verfügung stellen können, denn die Leitung scheint diesmal nicht beim Kollegen Schick so schwach zu sein, sondern offensichtlich hier in dem Falle beim Helge Schwab, der leider, wie er geschrieben hat, ja öfters aus der Leitung geschmissen wird, wenn ich das so richtig verstehe. Deshalb die Frage für ihn, er hat es in den Chat ja geschrieben, ob wir den Sprechvermerk haben können. Dann darf ich Ihnen, Frau Dr. Blicke, das Wort geben und habe gesehen, dass sich der Kollege Zehfuß auch dazu gemeldet hat.
Also aus meiner Seite können Sie natürlich gerne den Sprechvermerk haben. Ja, ich glaube, das wurde auch schon von meinem Ministerbüro entsprechend kommuniziert. Genau. Sie haben gefragt nach Zusammenarbeit Bundeswehr und Bundesforst. Wir stehen mit denen auch eigentlich schon seit ganz vielen Jahren immer wieder im Kontakt. Die nehmen auch an diesen Tierseuchenübungen, die ich vorhin erwähnt hatte. Wenn wir da größere machen, nehmen die auch immer teil. Dann sind die mit eingebunden. Und ja, wir tauschen uns da auch aus. Im Augenblick scheinen da keine Flächen betroffen zu sein, aber die sind auch in unseren Verteilern drin, dass die entsprechend dann diese Informationen erhalten. Ich wollte noch ergänzen, Hessen, auch nochmal wegen des Rheins als Barriere, Hessen überlegt momentan auch weitere Zäune zu bauen und eventuell auch Zäune entlang des Rheins zu bauen. Die stimmen das auch mit uns sehr eng ab und das ist auch natürlich noch eine Option, um das Wandern der Wildschweine dann zu verhindern. Und diese Fälle, die gefunden worden waren, die liegen ja alle in so einem Autobahndreieck und diese vierte Seite wäre dann im Grunde der Rhein. Also von daher hat man vielleicht auch Glück, wenn man jetzt feststellt, die Fälle sind nicht weiter außerhalb dieser Autobahn, dass man es damit doch in den Griff kriegen könnte. Also wir haben noch im Augenblick haben wir noch Hoffnung tatsächlich. Herr Weber, Sie hatten gefragt zum Jagdverbot und dem Landesjagdverband. Ja, wir sind da auch mit dem Landesjagdverband in Kontakt und im Austausch. Die haben uns am Anfang auch direkt ihre Unterstützung zum Beispiel mittels Drohnenpiloten angeboten. Das haben wir dann direkt weitergegeben an die Kreisverwaltung. Und die Kreisverwaltung wiederum steht in engem Kontakt mit den Hegeringleitern und auch mit den betroffenen Revieren vor Ort. Und ich war selbst bei dieser ersten Suche in Oppenheim am letzten Wochenende vor Ort und da waren die Jäger dabei oder die Jagdausübungsberechtigten und es ist eine super Zusammenarbeit. Also das sagte mir auch die Kreisverwaltung, die sind da ganz eng eingebunden. Die Absprachen finden da direkt auch mit den Kadaversuchhundeteams statt. Die organisieren sich da, die bereiten Karten für die vor, damit jeder weiß, wo er dann suchen soll. Also wirklich ganz hervorragend. Die Kreisverwaltung ist auch begeistert, dass das so gut klappt. Und von daher sind wir auch da sehr zuversichtlich, dass wir da vor Ort richtig gut Unterstützung haben. Die Leute kennen ihre Reviere, die wissen, wo die Schweine sind und die unterstützen jetzt auch. Also wir sind im Augenblick auch am Überlegen, ob man in bestimmten Bereichen zum Beispiel Wildkameras aufhängt, die jetzt auch schlecht mit Drohnen zum Beispiel abgesucht werden können, einfach um zu gucken, wandern da jetzt wieder Wildschweine ein und wenn ja, wie viele, dass man einfach einen Überblick hat, weil das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, wenn jetzt diese Wälder, und mir sagt ein anderer Kollege, die Schweine vermehren sich gerade wie verrückt, wenn die jetzt da alle wieder voll sitzen. Und von daher wäre das vielleicht eine Option, einfach zu gucken, wie viele Schweine haben wir und dann eben zu überlegen, auch mit welchen Bejagungsmethoden kann man den Bestand dann langsam reduzieren. Also ja, gute Kommunikation mit den Jägern. Also wir sind da sehr zufrieden. Die Berufsjäger zum Beispiel, der Landesverband, die haben sich auch gleich angeboten, haben ihre Hilfe angeboten. Ja, also ich bin sehr begeistert über die gute Zusammenarbeit wirklich mit den Behörden, aber auch mit den ganzen Verbänden.
Ja, wunderbar. Das hört sich gut an und ich glaube, das macht uns ja gemeinsam dann letztendlich stark, um so dieser afrikanischen Schweinepest auch möglichst Herr werden zu können. So, dann gibt es noch eine Nachfrage vom Kollegen Johannes Zehfuß. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Habe ich das richtig verstanden, dass in Rheinland-Pfalz keine Ernteverbote und keine Betretungsverbote für landwirtschaftliche Flächen in Erwägung gezogen werden? Weil es geht ja, die Problematik geht ja über den reinen Befall von Schweinen hinaus, dass eben Flächen nicht mehr geerntet werden können oder nicht mehr betreten werden kann. Das ist die Verständnisfrage. Und dann eine Nachfrage, wie viel, Sie sprachen die festen Zäune und die mobilen Elektrozäune an. Wie viel Kilometer Zaunmaterial haben Sie denn da eingelagert?
Frau Dr. Blicke, können Sie uns da was zu sagen?
Aber gerne doch. Also wir haben 40 Kilometer festen Zaun derzeit eingelagert, plus entsprechend auch Tore und die entsprechenden Stickel, die man da braucht. Und wir haben 90 Kilometer Elektrozaun. Und die Idee ist ja, wenn man im Grunde diesen Punkteintrag hat und auch noch nicht genau weiß, in welche Richtung hat sich die Seuche möglicherweise schon ausgebreitet, weil man den ersten Kadaverfund meistens als Spitze des Eisbergs ja betrachten muss, war das so gedacht, man zieht erstmal einen Elektrozaun, um erstmal eine Beruhigung dieses Gebiets erfolgen zu lassen und ersetzt den dann, wenn man sicher ist, man hat das Gebiet auch korrekt eingezäunt durch einen festen Zaun. Jetzt haben wir ja hier eine komplett andere Situation. Das heißt, Hessen hat den Fall. Wir sind am Rand hoffentlich nur betroffen, so zumindest im Augenblick der Stand. Auch da wäre dann zu überlegen, je nachdem, wie Hessen Zäune zieht, ob wir nochmal Gegenzäune auch ziehen. Und dann würde man wahrscheinlich direkt in einen festen Zaun gehen, weil es ja gar keinen Sinn mehr macht, jetzt noch einen Zwischenzaun als Elektrozaun zu stellen. Also die Überlegungen sind auch alle schon da. Das wird jetzt geprüft und muss auch alles gut überlegt werden, weil das natürlich auch immer wieder mit Rückfragen und Gegenwehr auch aus der Bevölkerung dann verbunden ist, sowas. Und die andere Frage war Ihre Ernte- und Betretungsverbote. Genau, wir haben für Rheinland-Pfalz nach Abwägung aller Vor- und Nachteile derzeit entschieden, dass es keine Ernte- und keine Betretungsverbote für die landwirtschaftlichen Flächen gibt. Die Kreisverwaltung hat sich das alles sehr genau überlegt und hat das auch vor Ort geprüft und ist eben zu dem Schluss gekommen, dass derzeit die Nachteile überwiegen würden. Wir haben gesagt, wir machen erstmal die Kadaversuchen so mit den Hunden. Es werden mit Drohnen eben auch landwirtschaftliche Flächen abgeflogen. Und solange wir jetzt nichts finden, sehen wir keine Not, hier jetzt Betretungs- oder Bewirtschaftungsverbote auszusprechen. Das heißt natürlich nicht, dass das noch kommen könnte, wenn tatsächlich bei uns auch positive Wildschweine gefunden werden. Also das muss man sich schon auch bewusst machen. Aber selbst dann muss man überlegen, für welche Kulturen man das machen würde. Und das hatten wir uns im Vorfeld auch schon überlegt, dass man in der Regel dann zum Beispiel den Weinbau rausnehmen könnte. Hier hat man ja auch einen guten Überblick. Es geht ja darum, dass man keine Wildschweine übersieht, die dann da liegen, oder von infizierten Schweinen, die sich in diesen Kulturen aufhalten und dann möglicherweise durch die maschinelle Bearbeitung irgendwo versprengt werden. Das ist das, was man nicht möchte. Aber Kulturen, die man gut einsehen kann, wie Erdbeeren, wie Spargel, wie Weinbau. Also wir sind jetzt ja auch nicht an den steilen Moselhängen. Wir sind ja hier im relativ flachen Bereich. Da sehen wir im Augenblick auch keine Not, oder der Obstbau zum Beispiel ist auch nicht. Problematisch sind natürlich tatsächlich die Getreideflächen. Von daher bin ich persönlich sehr froh, wenn jetzt die ersten Getreide gemäht werden und damit die Felder dann auch übersichtlich werden.
Nachfrage vom Kollegen Zilfuß, bitteschön.
Heißt aber im Klartext, dass Ackerflächen durchaus mit einem Betretungs- und Ernteverbot belegt werden können. Also das, ja, hat man in der Hinterhand.
Das ist rechtlich möglich. Also wir haben diese Möglichkeit, aber auch, Sie müssen dann wissen, wenn es soweit käme, dann stehen auch der Landwirtschaft entsprechend Entschädigungszahlungen zu.
Das ist der auch Kollege rechtlich. Weber meldet sich natürlich auch dazu, ganz klar. Und ich gehe davon aus, Frau Blicke, bei der sehr guten Zusammenarbeit, die es ja gibt, dass es die natürlich auch mit den Bauernverbänden gibt, um damit auch klar ist, was das für die Landwirtschaft und die Bevölkerung bedeutet. Aber Kollege Weber hat dazu das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Blicke, ich habe da ein, zwei Nachfragen. Sie sagten gerade eben, man hatte sich dazu entschlossen, in Abstimmung mit den Kreisverwaltungen, mit diesem Ernteverbot. Erstmal begrüße ich es persönlich, dass man im Prinzip diese Möglichkeit gemacht hat. Ist keine Selbstverständlichkeit, weil normal ist Ernteverbot eines der ersten Mittel, die ausgesprochen werden. Aber dass man hier in der Diskussion es erreicht hat, gerade hier an Rheinland-Pfälzischer Seite kein Ernteverbot bis jetzt auszusprechen, Aber wer entscheidet letztendlich? Das ist die konkrete Frage. Die Kreisverwaltung vor Ort? Oder ist das ein Zusammenspiel mit Ihrem Haus? Nur damit Kollege Gies hat ja den Bauernverband angesprochen, vielleicht weiß, wen man da zukünftig anspricht, wenn die Gefahr enger wird.
Also zuständig tatsächlich für die Entscheidung ist die Kreisverwaltung. Die Kreisverwaltung macht die Allgemeinverfügung. Im Augenblick ist es noch so, dass bei uns jeder Kreis selber seine Allgemeinverfügung trifft. Es könnte natürlich auch, wenn das Geschehen größer wird, diese zentral zum Beispiel durch das Landesuntersuchungsamt erlassen werden. Aber auch dann würden wir natürlich uns mit den lokalen Behörden abstimmen, was diese Maßnahmen angeht, weil ich denke, es muss von der überwiegenden Mehrheit mitgetragen werden. Es gibt natürlich immer jemand, der sagt, ich möchte das nicht oder ich möchte das nicht, wie immer. Aber von der überwiegenden Mehrheit muss so eine Maßnahme aus meiner Sicht mitgetragen werden, unter Abwägung aller Vor- und Nachteile. Und in diesem Fall war es so, dass die Kreisverwaltung das für sich, die hat das geprüft, die haben intern auch mit der Landwirtschaft gesprochen, die haben mit Forst gesprochen, mit Jagd und sind eben auch zu dem Schluss gekommen, dass diese Gebiete, die jetzt in der infizierten Zone liegen, nicht wirklich wildschweindicht sind, die dann wiederum von den landwirtschaftlichen Flächen betroffen sind. Wir haben da eben auch Glück, dass es einfach nicht die Wildschweingebiete sind. Also wir haben wenig Hausschweine und wir haben auch relativ wenig Wildschweine mit bekannten Hotspots. Also Lennebergwald ist natürlich bekannt, aber da ist ja keine Landwirtschaft. Und dann eben südlich, Bodenheim, runter, weiter nach unten in Kreis Alzey-Worms. Auch da sind wieder mehr Wildschweine, das weiß man. Aber diese Flächen ins Landesinnere, da ist nicht so viel. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen.
Frau Dr. Blicke, jetzt hatten Sie auch die Entschädigungszahlungen angesprochen. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn der Kreis das entsprechend ausspricht? Sind das auch Kosten für die Kreise, die da entstehen? Oder gibt es da die Rückversicherung durchs Ministerium? Und ich sehe, es hat sich gemeldet auch der Kollege Patrick Müller, der noch eine Frage dazu hat, den ich dann auch bitten darf, die Frage jetzt dazu zu stellen. Bitte schön.
Also dann, weil jetzt ein paar Mal das Gebiet genannt wurde, erstmal viele Grüße hier aus der Sperrzone in der Verbandsgemeinde Bodenheim. Tatsächlich steht aktuell noch eine Entwarnung im Raume. Die Frau Dr. Blicke hat es ja genauestens erläutert. Ich dachte nur, jetzt bringe ich mal hier was von vor Ort, dass hier tatsächlich also sowohl Prüfungen mit Drohnen-Wärmebildkameras entsprechend alles auch abgesucht wird. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen mal so eine Gemarkungsforschung gemacht. Tatsächlich kam es also im Bereich von Nackenheim, der Name ist auch gefallen, mit der bekannten oder auch weniger bekannten Insel Kisselwörth schon öfter zu Sichtungen. Aber aktuell ist wirklich hier noch alles im Rahmen. Und weil auch die Getreideernte angesprochen wurde, natürlich behält man sich vor, hier Anpassungen, was die Allgemeinverfügung betrifft, entsprechend zu treffen, aber gleich mit Ernteverboten, da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig, man muss das abwarten und da würde ich dem nicht vorgreifen wollen. Das wollte ich jetzt nur mal einbringen, also hier alles im grünen Bereich, uns allen geht es hier gut, es wurden noch keine Sichtungen festgestellt und auch entsprechend sind wir dann gerüstet im Bereich, in Zusammenarbeit mit unserer Bürgermeisterrunde hier. Was Bodenheim betrifft, die Frau Dr. Blicke hat ja aus der benachbarten VG Rheinzell, sprich Oppenheim, berichtet. Jetzt, ich gehe auch davon aus, will da nichts vorwegnehmen, dass da auch unser benachbartes VG-Gebiet mit eingebunden war. Also sind wir da mal noch optimistisch und würde ich, wie gesagt, mit Verboten noch gar nicht so hausieren wollen. Aber das nur mal als Zwischenstand hier aus der Sperrzone. Vielen Dank.
Ergänzung, den aktuellen Bericht aus der Sperrzone und Frau Dr. Blicke, vielleicht gerade dann noch was zur Entschädigungszahlung, wenn es zu sowas kommt?
Genau, also es ist rechtlich so, dass der anordnet, der muss auch bezahlen. Also das heißt, wenn die Kreisverwaltung diese Anordnung erlässt, ist sie auch für die Entschädigungszahlung dann erstmal zuständig.
Würde aber auch dann bedeuten, wenn das LUA das macht, dann wäre das Land zuständig. Ist das richtig?
Das würde ich jetzt mal, ich bin keine Juristin, aber ich vermute ja.
Okay. Gibt es noch Fragen aus der Runde? Ich muss gucken, weil ich nur so kleine Bildchen habe, ob sich noch jemand gemeldet hat. Das ist für mich erkennbar nicht der Fall. Dann darf ich auch diesen Tagesordnungspunkt nach auch diesen entsprechenden Nachfragen der Diskussion für erledigt erklären. Mich ganz herzlich auch bei Ihnen, Frau Dr. Blicke, bedanken für den erneuten Bericht, jetzt auch hier im Landwirtschaftsausschuss. Und damit wären wir auch am Ende der Sitzung angekommen. Ich möchte nicht versäumen, Herrn Kramer zu danken, der die Sitzung ja mal wieder auch digital vorbereitet hat. Und einen herzlichen Gruß auch an die Frau Anja Geißler, die heute Protokoll geführt hat für uns. Ja, ich danke aber auch allen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Und wir sehen uns, da ja die Sommerpause ansteht, dann wieder am Donnerstag, dem 5. September um 10 Uhr. Ich kann nur sagen, bleiben Sie gesund, erholen Sie sich gut, auch in der Ferienzeit. Und ich darf dann damit auch die Sitzung schließen, mich bei allen herzlich bedanken und ein schönes Wochenende wünschen. Herzlichen Dank.
Diese Konferenz wird nicht mehr